Was für ein Osterwochenende. Alonso bleibt auch nächste Saison bei Leverkusen Trainer und sein Team dankt es ihm direkt mit dem nächsten Last-Minute-Sieg in der Bundesliga. Ja, und die Bayern, die versemmeln die Meisterschaft eigentlich endgültig, weil der BVB in München mal wieder gewinnt nach 10 Jahren. Damit herzlich willkommen an diesem Ostermontag zu Kicker Daily. So viel los. Matthias, hast du dich schon wieder beruhigt vom Wochenende?
Ja, doch, alles wieder ruhig hier. Nachdem gestern mal kurz Panik beim Osterfeuer ausgebrochen war bei meiner Kleinsten, weil da in der Ferne ein Gewitter aufzog, da mussten wir dann schnell weg. Aber ansonsten der Puls auf Normalmaß.
Gewitter ist aber ein gutes Stichwort. Die Bayern also jetzt mit 13 Punkten Rückstand auf Platz 1 und Leverkusen. Tuchel hat Leverkusen schon zur Meisterschaft gratuliert. Darüber müssen wir natürlich reden, gleich mit unserem Reporter Mario Krischel.
Zuvor aber wie immer die News des Tages für euch.
Beim VfB Stuttgart tobt ein Machtkampf und das seit Wochen. Am Wochenende wurden nun die Folgen dieses Machtkampfs beim 3:3 gegen Heidenheim auch auf den Tribünen sichtbar. 10 Minuten kein Support von den Ultras. Die Mannschaft war bereits vorher darüber informiert worden. Trainer Sebastian Hoeneß erklärte aber, dass er sich keine Sorgen mache, dass der Konflikt auch Einfluss auf die Spieler und den Saisonendsport haben könnte. Hoeneß forderte außerdem Ruhe im Verein.
Der Titeldreikampf in der englischen Premier League, der bleibt auch nach dem 30. Spieltag spannend. Der Vorteil aber liegt jetzt beim FC Liverpool. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann am Ostersonntag mit 2:1 gegen Brighton und konnte dann auf der heimischen Couch dabei zuschauen, wie sich der bisherige Spitzenreiter FC Arsenal ein 0:0 bei Manchester City erkämpfte. Liverpool führt die Tabelle nun mit 67 Zählern an, Arsenal auf Rang 2 folgt mit 65 Punkten, Man City ist Dritter mit 64 Zählern.
Hallo Fußballfans, ich bin Tobi Schäfer und würde euch gerne einladen. Und zwar zu kleinen Portionen Bundesliga. Wir von der ARD Sportschau haben nämlich einen Podcast für euch, der euch mit allem Wichtigen zur Liga versorgt. Das Bundesliga Update. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's eine frische Folge mit Interviews, Analysen, Highlights und Meinungen. Und das alles immer kurz und kompakt in 10 Minuten. Das Bundesliga Update. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Meisterschaft ist durch. Das sagt zumindest noch Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Glückwünsche nach Leverkusen hat er nach der Niederlage gegen Dortmund auch schon verschickt. Denn bei 13 Punkten Rückstand auf die Spitze, da reicht kein Bayern-Dusel der Welt mehr aus. Aber Respekt auch an den BVB, der diese Leverkusener Fastmeisterschaft, muss man sagen, zu Ostern überhaupt ermöglicht hat. Ein 2:0-Sieg in München, zumindest für einen Abend, war die Bundesliga-Welt bei Dortmund mal wieder in Ordnung. Über den Klassiker und seine Auswirkungen sprechen wir jetzt mit Bayern-Reporter Mario Krischel. Hallo Mario.
Hallo, grüß euch.
Mario, du warst am Samstag für uns im Stadion. Wie hast du die Atmosphäre vor dem Spiel wahrgenommen? War es so prickelnd wie in den Vorjahren?
Ja, es ist witzig, dass du das ansprichst, weil genau das hatte ich mit meinen Kollegen vor Ort auch besprochen, dass man ja so ein bisschen ein komisches Gefühl hatte, weil es fühlte sich überhaupt nicht an wie dieser ja so groß geschriebene Klassiker. Es war eben Zweiter gegen Vierter und auf dem Platz und dann in Kombination mit den Rängen sah das teilweise echt aus wie Siebter gegen Zehnter oder Zehnter gegen Siebter, muss man ja sagen. Es hatte jetzt nicht so viel mit diesem Bayern gegen Dortmund zu tun, was man aus den letzten Jahren kannte.
Mhm. Matthias, für dich war es ein Samstagabend vor dem Fernseher. Hat dich überrascht, welches Spiel sich da entwickelt hat auf dem Platz?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass ich den Mario da ein bisschen streng finde. Ich fand, der BVB hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Davon war ich dann durchaus überrascht, denn die vergangenen Jahre haben ja oft gezeigt, dass der BVB dann in München sich vorher viel vornimmt und wenig zeigt. Diesmal war es anders. Diesmal ist der BVB früh in Führung gegangen und hat das danach sehr konsequent gemacht. Hätte meiner Meinung nach ein bisschen eher noch aufs zweite Tor gehen können, denn die Bayern waren verwundbar. Und da wäre ich schon bei der ersten Frage an dich, Mario. Erklär mir doch mal bitte, was da los war bei den Bayern. War das noch der Alonso-Schock, der da die Beine gelähmt hat? Oder warum sind die so schwach aufgetreten?
Du fragst mich nach einer Erklärung für eine Mannschaft, die selbst keine Erklärung mehr hat. Das ist natürlich echt dankbar. Also es hat zwar nach dem Spiel keiner zugegeben, aber man kann zumindest mal davon ausgehen, dass dieser Last-Minute-Treffer von Leverkusen gegen Hoffenheim so 1-2 Stunden zuvor, der hat schon ein bisschen den Stecker gezogen bei Bayern. Weil bis zu dem Zeitpunkt, also das war ganz witzig, weil die Spieler sind auf den Platz gegangen, das haben wir ja auch mitbekommen in der Arena, da stand es noch 0:1 in Leverkusen. Und zu dem Zeitpunkt hätte Bayern ja theoretisch auf 7 Punkte verkürzen können, was immer noch schwierig ist. Aber ne, man weiß ja, wie das dann so kribbelt und die Bayern sind die Bayern und so weiter. Ja, aber das kam natürlich dann anders. Leverkusen hat gewonnen und dann, glaube ich, das war dann so das letzte Wort da im Meisterkampf, dass die Bayern so gemerkt haben, okay, hey, die gewinnen irgendwie alles und jetzt juckt's auch nicht mehr, ob wir jetzt hier gewinnen oder verlieren, was natürlich dramatisch ist, so eine Einstellung, keine Frage. Aber so hat es zumindest ausgesehen auf dem Platz.
Ja, kann ich mich, glaube ich, anschließen der Argumentation. So hat es für mich zu Hause auch gewirkt. Für mich stellt sich ja jetzt eine Frage mit Blick auf die Bayern. Bundesliga, 13 Punkte, die Sache ist geritzt. Und eigentlich könnte man sagen, man lässt das jetzt so austrudeln. Die Trennung von Tuchel ist ja ohnehin beschlossen. Aber es gibt da ja noch ein Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal. Du hast, glaube ich, in deinem Videoaufsager bei uns auch gesagt, wenn die da nochmal so spielen wie gegen Dortmund, dann werden sie da nichts holen. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt? Müssen die Bayern nochmal reagieren vorher oder wird das jetzt so durchgezogen in der Konstellation?
Du fragst mich, ob sie Thomas Tuchel entlassen sollen.
Ja, wir fordern ja beim Kicker keine Trainerentlassung, deshalb würde ich das natürlich nie tun. Aber die Frage, ob da ein gewisser Handlungsdruck entsteht jetzt bei den Bossen, die stellt sich mir schon.
Ja gut, also man muss natürlich sagen, so ein Trainerwechsel hat natürlich, das ist ja nachgewiesen, kurzfristig immer einen Effekt. So, und in dieser Saison geht es ja jetzt nun mal nur noch um die Kurzfristigkeit. Von daher kann man natürlich argumentieren, nochmal einen Wechsel vorzunehmen. Aber es deutet jetzt gerade noch nichts darauf hin, dass Thomas Tuchel jetzt doch vorzeitig entlassen wird.
Ja, zumindest Max Eberl ist ja noch zu Späßen aufgelegt. Nach der Niederlage meinte der Manager der Bayern ja, ihr sucht Ostereier, ich einen neuen Trainer. Wie kommen denn solche Sprüche in der aktuellen Situation an?
Ja, aber also man muss dazu sagen, natürlich wird so eine Aussage dann immer rausgezogen aus so einem 5-minütigen Interview, das er da tätigt. Er war vorher schon sehr, sehr streng. Ne? Also man muss ja dazu wissen, Max Eberl ist jetzt erst 2-3 Wochen überhaupt da und hat schon davor auch ganz klar gesagt, ja, wir können natürlich wieder einen Trainer rauswerfen und wieder den nächsten Trainer und wieder den nächsten Trainer. Aber irgendwann müssen wir auch mal anfangen, über die Jungs auf dem Platz zu reden. Und viel deutlicher kann man ja da nicht werden als Sportvorstand, der gerade mal ein paar Wochen da ist. Und ich finde dann persönlich, dass man in so einer Situation, wenn sowieso jeder nur mit gesenktem Haupt da durch diese Mixzone schleicht, mal noch ein bisschen zu Scherzen aufgelegt ist, das zeigt ja zumindest, dass da noch Leben drin ist in diesem konfusen Konstrukt Bayern München.
Ja, es kursieren ja gerade eine Menge Namen. Ihr habt selber Ralf Rangnick genannt vor dem Wochenende, Julian Nagelsmann, De Serbi, da sind einige Kandidaten im Gespräch in den Medien. Klär uns doch mal auf, wie weit ist Eberl denn bei der Trainersuche aktuell?
Ja, das wäre gut zu wissen. Er lässt sich ja nicht in die Karten schauen und aktuell ist es auch so ein bisschen, herrscht so ein bisschen Verschwiegenheit. Es ist ja kein Geheimnis, dass Xabi Alonso der Wunschkandidat war für die Bayern, der jetzt in Leverkusen bleibt. Und alles andere wirkt jetzt schon so ein bisschen wie 1B-Lösung, auch wenn das natürlich niemand zugeben will. Xabi Alonso war dieser Wunschkandidat, der wird nicht kommen. Und jetzt wird von links und rechts und von oben und von unten wieder ein neuer Name ins Spiel gebracht. Ralf Rangnick wird auf jeden Fall diskutiert, genauso wie auch andere Kandidaten. Konkret ist zur Stunde noch nichts, aber ja, also das kann sich natürlich schnell ändern. Es muss sich auch schnell ändern, weil wir sind jetzt im April. Die Kaderplanungen müssen langsam beginnen und die Kaderplanungen sollen natürlich mit einem neuen Trainer beginnen.
Jetzt war beim deutschen Klassiko natürlich nicht nur der FC Bayern auf dem Platz, sondern eben auch der BVB, Matthias. Und dann lass uns doch mal auf Mats Hummels schauen. Der hat ja alles weggegrätscht, was ging im Strafraum. Im Internet gibt's schon Unmengen an Videos mit seinen Rettungsaktionen. War das nochmal so eine kleine Bewerbung in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Wochenende?
Ja, man kann schon sagen, da hat sich das alte Schlachtross nochmal richtig hochgewuchtet, ohne dass ich Mats Hummels da jetzt zu nahe treten will. War natürlich kleiner Spaß. Der hat in dieser Saison ja schon häufiger gezeigt, dass er wirklich in solchen Top-Duellen dann auch in der Lage ist, an sein Leistungslimit heranzukommen und nochmal richtig stark zu performen. Das war schon ein Statement, was er da abgeliefert hat in München. Ich fand aber auch seinen Nebenmann Nico Schlotterbeck sehr, sehr stark. Der kriegt bei uns ja auch eine 1,5. Also ähnlich gut wie Hummels. Ihm fehlte so ein bisschen die Kung-Fu-Einlage im Strafraum. Die sah natürlich bei Mats Hummels spektakulär aus. Ich glaube, es haben beide gezeigt, dass man sie noch nicht abschreiben sollte. Jetzt wissen wir aber auch, dass Julian Nagelsmann ja Rollenbeschreibungen für diese einzelnen Positionen aufgemacht hat. Da wäre Schlotterbeck wahrscheinlich eher in der Herausfordererrolle dann, der sich auch mal auf die Bank setzen würde. Den sehe ich da in Konkurrenz beispielsweise zu Robin Koch oder zu Waldemar Anton. Mats Hummels ist, glaube ich, aus Nagelsmanns Sicht eher einer für die erste Elf und da sind momentan Rüdiger und Tah eben gesetzt. Aber ich denke mal, Mats Hummels hat gezeigt, dass man ihn nicht abschreiben sollte, dass Nagelsmann ihn auf dem Zettel behalten sollte und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was noch passiert in den nächsten Wochen. So ein paar Gelegenheiten für den BVB, sich da auszuzeichnen, gibt es ja noch.
Das alte Schlachtross hat sich hochgewuchtet. Sehr schöne Bezeichnung von dir. Und ich finde,
das gibt eine SMS.
Das kann man auch ganz gut vielleicht auf dem BVB in dieser Saison so ein bisschen ummünzen. Die ist ja generell schwierig, sagen wir mal. Gefühlt ist immer Krise. Dabei gab es in den letzten 16 Pflichtspielen nur eine Niederlage.
Ja, muss man sich wirklich nochmal vor Augen halten, weil es manchmal nicht so wirkt. Das war das 2:3 gegen Hoffenheim. Davor die letzte Niederlage war das 2:3 zu Hause gegen Leipzig, wo Niki Süle in der letzten Minute noch fast den Ausgleich macht in Unterzahl. Und trotzdem war immer das Fragezeichen, wie schlägt sich der BVB denn gegen die Top-Teams? In der Hinrunde hat man ja gegen die anderen Gegner aus der Top 5 nur einen Punkt geholt, damals in Leverkusen. Jetzt hat man im ersten Spiel gegen die Gegner eben schon 3 geholt gegen den FC Bayern. Am nächsten Samstag geht es jetzt gegen Stuttgart. Da kann man nochmal auf einen Zähler auch an Rang 3 ranrücken. Also man ist da noch mittendrin, aber klar ist auch, die Leistung in München muss jetzt die Benchmark sein. Da ist der BVB sehr viel gelaufen, deutlich mehr als der FC Bayern, hat sehr konsequent gegen den Ball gearbeitet, auch im Kollektiv gearbeitet und hat dann eben vorne die Momente individueller Klasse gehabt und ausgenutzt.
In der Liga hat der BVB Leipzig jetzt auf 3 Zähler distanziert und im Viertelfinale der Champions League wartet Atletico Madrid. Ein machbarer Gegner, was meinst du? Was ist noch drin für den BVB? Vor allem jetzt mit dem Schwung vielleicht auch aus diesem Bayern-Spiel.
Ja, der muss natürlich erstmal halten bis zum Champions League-Viertelfinale dann, bis zum Hinspiel in Madrid. Ich glaube ja, dass die Konstellation mit Atletico eigentlich eine ganz gute ist. Man spielt das Rückspiel dann in Dortmund. Die Auswärtsbilanz von Atletico, die ist nicht wirklich gut. Wenn man also ein gutes Ergebnis in Madrid erzielt, dann kann man, glaube ich, vor heimischem Publikum noch richtig was reißen. Champions League Abende in Dortmund sind immer was Besonderes. Da werden sich die Fans sicherlich auch wieder was einfallen lassen. Und das werden natürlich dann weitere Pluspunkte auch für Trainer Edin Terzic, der sich jetzt ohnehin ein bisschen Luft verschafft hat durch die 5 Siege in Serie zuletzt. Es gibt da ja Bewegung aktuell in den Planungen. Sven Mislintat steht kurz vor der Rückkehr zum BVB. Der soll auch auf die Direktorenebene dann rücken, dort für die Kaderplanung zuständig sein. Parallel dazu will der BVB sportlich was reißen. Und ich meine, das Finale findet in Wembley statt. 2013, kann ich mich noch gut erinnern, war ich vor Ort damals. Bayern gegen Dortmund. Der BVB hat sicherlich Bock, da ein bisschen was zu reißen, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird. Wie sieht es denn beim FC Bayern aus? Was tun die denn dafür, dass es zu einem deutschen Finale wiederkommt, an gleicher Stelle?
Ja, das ist natürlich jetzt eine spannende Konstellation so für dieses letzte Saisondrittel. Man kennt es eigentlich ganz anders aus den letzten 3 Jahren, dass die Bayern eben in der Bundesliga fast alles im Griff haben, dafür im Pokal raus sind und in der Champions League raus sind oder gerade dabei sind, rauszufliegen. Dieses Jahr ist es wieder nur ein Wettbewerb, aber eben die Königsklasse, die jetzt noch bleibt. Das wird sehr spannend. Du musst natürlich zusehen, dass du jetzt, auch wenn es in der Liga jetzt nur noch um Platz 2 geht, dass du jetzt wieder ein bisschen Rhythmus sammelst. Ja? Dementsprechend musst du dich jetzt hochfahren, auch wenn es in der Liga um nicht mehr viel geht. Joshua Kimmich hat es ganz gut gesagt am Samstagabend. Die Champions League wartet noch und im Sommer eine Europameisterschaft. Und wer Julian Nagelsmann jetzt erlebt hat, der greift konsequent durch. Also wenn jetzt die Bayern-Spieler auch meinen, schleifen lassen zu müssen, dann sind sie halt beim Heimturnier in München gegen Schottland nicht dabei.
Ich danke euch für eure Einschätzungen nach diesem Klassiker an diesem Wochenende und danke unseren Zuhörern und Hörerinnen, dass sie an diesem Ostermontag reingehört haben und sage Tschüss und bis morgen.
Ciao. Tschö. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.